SRF 3.
Reizthema Mobility Pricing. Warum gibt es vorerst doch noch keine Pilotversuche? Reizthema Milchpreis. Wie kann die Branche die Wogen nach dem jüngsten Eklat glätten? Dann 50 Jahre nach dem Biafra-Krieg. Wie haben die Schreckensbilder von damals unsere Hilfswerke von heute geprägt? Fragen und Antworten im Info 3. Am Mikrofon ist Isabel Meissen. Morgens um 7 oder 8 sind die Züge voll und die Straßen verstopft. Um 10 scheint dann kein Knochen mehr unterwegs zu sein. Freie Fahrt. Der Bundesrat will, dass Straße und Schiene gleichmäßiger ausgelastet sind und möchte darum das sogenannte Mobility Pricing testen, wo Pendler in Spitzenzeiten mehr bezahlen müssten. Aber Testregionen hat der Bund bisher keine gefunden. Bevor es in der Praxis losgehen kann, braucht es offenbar noch mehr Theorie. Geraldine Eicher.
Am Anfang waren es 5. Genf, Tessin, Zug, St. Gallen und Bern hatten Interesse angemeldet an einem Versuch mit Mobility Pricing. Denn sie alle haben im Verkehr einen Leidensdruck, haben Staus auf den Straßen oder Engpässe in den Zügen. Doch einer nach dem anderen hat sich abgemeldet, weiß Michael Müller, Sprecher des Bundesamts für Straßen.
Es gibt in der Schweiz im Moment keine Region, kein Kanton oder keine Stadt, die genau die gleichen Vorstellungen von Mobility Pricing hat wie der Bund.
Denn dieser will nur ein Pilotprojekt mit Straße und Schiene. Genf und der Kanton Tessin aber möchten vorab ein Road Pricing testen, also eine Straßenabgabe und den öffentlichen Verkehr nicht einbeziehen. Im Kanton Bern befürchtet man je nach politischer Brille entweder eine Benachteiligung der Landbevölkerung, die auf das Auto angewiesen ist, oder der Städter, die stärker auf den öffentlichen Verkehr setzen. In St. Gallen wiederum setzt man andere politische Prioritäten. Bleibt nur noch Zug. Doch auch mit Zug will der Bund nicht einen echten Versuch starten, sondern einen auf dem Papier, eine Wirkungsanalyse. Dabei soll Verschiedenes geprüft werden.
Welche Auswirkungen Mobility Pricing auf verschiedene Parameter hat, zum Beispiel auf den Verkehr, zum Beispiel auf das Gewerbe, zum Beispiel auf die räumliche Entwicklung.
Es geht also darum, an existierenden Verkehrsproblemen im Kanton Zug zu analysieren, wie man Fahrten besser über den Tag verteilen könnte und mit welchen finanziellen Anreizen. Bis in 2 Jahren will der Bundesrat das weitere Vorgehen beschließen. Bis dann dürfte auch der Leidensdruck in den Kantonen weiter steigen und parallel dazu allenfalls die Akzeptanz von Mobility Pricing in der Bevölkerung. Und die Akzeptanz braucht es für Pilotversuche mit allen, ist eine Gesetzesänderung nötig. Eine hohe Hürde. Der Bundesrat hat deshalb schon eine Idee für einen nächsten Schritt, einen Praxistest mit freiwilligen Testkunden.
Apropos Autofahren, darum geht's jetzt auch in den Nachrichten mit Pascal Schmitz.
Der schwedische Autohersteller Volvo will keine Autos mehr produzieren, die einen herkömmlichen Benzin- oder Dieselmotor haben. Ab 2019 werden alle neuen Modelle mit einem Elektromotor ausgestattet sein, als rein Elektroautos oder zumindest mit Hybridantrieb. Das teilt Volvo mit. Ältere Modelle mit reinen Benzin- oder Dieselmotoren sollen schrittweise aus dem Angebot genommen werden. Dies bedeutet das Ende des Autos, das nur mit einem Verbrennungsmotor angetrieben werde, sagte Volvo-Chef Håkan Samuelsson. Die italienische Bank Monte dei Paschi, die wegen finanzieller Schwierigkeiten vom Staat gerettet werden soll, will bis 2021 jede 5. Stelle abbauen. 5.500 der rund 25.000 Stellen sollen wegfallen, wie die Leitung der Bank in Siena mitteilt. Außerdem sollen über 600 Filialen geschlossen werden. Gestern hatte die EU-Kommission einen umstrittenen Plan der italienischen Regierung genehmigt. Dieser will die Bank mit 5,4 Milliarden Euro Staatshilfe wieder wettbewerbsfähig machen. In der Türkei hat die Opposition eine Großkundgebung in Istanbul angekündigt. Sie erwartet, dass am Sonntag mindestens 1 Million Menschen auf die Straße gehen, um gegen Präsident Erdogan zu demonstrieren. Die Kundgebung soll den Schlusspunkt eines Protestmarsches darstellen, der vor Wochen in der Hauptstadt Ankara begonnen hat. Der Chef der größten Oppositionspartei CHP und einige seiner Anhänger wandern von dort aus Richtung Istanbul. Die Distanz beträgt über 400 Kilometer. Wer in der sozialen Arbeit tätig ist, hat oft keine entsprechende Ausbildung. Das kritisiert Avenir Social, der Verband der Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter. Nur die Hälfte der mehr als 100.000 Angestellten im Bereich soziale Arbeit sei dafür ausgebildet, so der Verband. Denn die Berufe würden in der Schweiz nicht vom Gesetz geschützt. Dies habe, Zitat, schwerwiegende Auswirkungen auf die Qualität und Effizienz der sozialen Arbeit. Es brauche daher unbedingt Maßnahmen für mehr qualifizierte Fachkräfte. Der langjährige Erzbischof von Köln, Kardinal Joachim Meissner, ist tot. Er starb im Alter von 83 Jahren, wie das Bistum mitteilt. Meissner galt als Vertreter des konservativen Flügels unter den deutschen Bischöfen. Mehrmals kritisierte er öffentlich den Kurs von Papst Franziskus. Er äußerte sich auch immer wieder gegen Abtreibung und gegen die Beihilfe zum Suizid. Meissner hatte das Amt des Erzbischofs von Köln während 25 Jahren inne, bis zu seiner Pensionierung 2014. Die Börsendaten von SIX Financial Information. Der Swiss Market Index liegt bei 8.936 Punkten, minus 0,4%. Der Euro wird zu einem Franken 0,69 gehandelt, der Dollar zu 96,78 Rappen. Das Wetter heute: scheint wieder meist die Sonne und es gibt rund 30 Grad. Über den Bergen kann es am Nachmittag oder abends lokal Gewitter geben.
Mittag.
Ein Gutschram im Kaffee, ein Joghurt am Morgen, ein Stück Butter in der Soße. Milchprodukte essen oder trinken die meisten von uns jeden Tag. Daran verdienen der Handel, die Milchverarbeiter und die Bauern. Aber der Milchpreis ist ein Politikum und jetzt erst recht. Die Branchenorganisation kann sich nicht auf einen Literpreis einigen, wie es sonst üblich wäre. Vorwürfe gehen hin und her. Heute haben die Milchbauern zu einem klärenden Gespräch eingeladen. Freddy Gasser war für uns dabei. Hat das geklappt mit dem Klären?
Zumindest hat der Schweizer Bauernverband heute versöhnliche Signale ausgesandt. Es habe sich durchaus etwas getan. Die Milchpreise hätten sich erhöht, sagte Bauernverbandspräsident Markus Ritter. Per Anfang Juli wurde ja ein Richtpreis von 65 Rappen gefordert. Aber die großen Milchverarbeiter und der Detailhandel seien nach wie vor gefordert.
Mhm. Wer wird denn jetzt von den Bauern beschuldigt, zu wenig zu bezahlen, noch beschuldigt?
Der Bauernverband zeigte heute eine Liste der großen vier Milchverarbeiter der Branchenorganisation Milch. Da zeigt sich, nur gerade die Migros-Molkerei Elsa bezahlt den Richtpreis. Emmi, Cremo und die Zentralschweizer Hochdorfgruppe zahlen aber weniger vereinbart. Auffallend vor allem, bei Cremo sind es ganze 10 Rappen weniger, Hochdorf 4,3 Rappen weniger pro Liter A-Milch. Und diesen beiden Milchverarbeitern wirft Bauernverbandspräsident Ritter eben vor, die Bauern nicht fair zu bezahlen. Und er verweist dabei heute Morgen auf die verbandseigenen Untersuchungen.
Wir haben die Milchpreise ab 1. Juli 2017 nochmals sehr genau verifiziert und verglichen. Wir machen das an den Beschlüssen der BOM bezüglich Richtpreisen fest und auch bezüglich der internationalen Entwicklung der Milchpreise und insbesondere der Butterpreise, die auf Rekord hoch sind.
Der Milchstreit, man hört es, viele Akteure, ist ziemlich kompliziert. Was ist denn das Grundproblem in der Branche?
Der Schweizer Milchmarkt ist ja teilweise geöffnet und muss sich damit im internationalen und hochindustrialisierten Milchmarkt behaupten. Und um diesen Druck abzufedern, hat man in der Branchenorganisation Milch alle vereint. Bauern, Händler, Verarbeiter. Die vereinbarten Richtpreise indes sind eben nicht allen vorgeschrieben, sondern gelten nur als Orientierung. Und so versuchen natürlich alle, möglichst viel herauszuholen. Zusammenfassend kann man also sagen, in der Schweiz bleibt der Milchpreis nach wie vor unter Druck. Dies, obwohl im internationalen Umfeld die Preise für die Produzenten in den letzten 12 Monaten markant gestiegen sind. Im August, so sagte Bauernverbandspräsident Ritter heute, wolle man deshalb erneut Bilanz ziehen.
Wir werden wieder berichten. Vielen Dank für diese Informationen, Freddy Gasser.
Info 3 Mittag.
Bilder von abgemagerten Kindern in Kriegsgebieten sind leider keine Seltenheit in den Medien. Manche von uns blenden sie unterdessen schon aus, nehmen sie kaum noch wahr. Vor 50 Jahren war das vollkommen anders. Als der sogenannte Biafra-Krieg begann, waren viele Menschen in der Schweiz geschockt von dem, was die Zeitungen zeigten. Die Bilder lösten eine Solidaritätswelle aus, die die humanitäre Hilfe in der Schweiz verändert und geprägt hat. Inlandredaktor Lukas Schmutz.
Die Bilder vom Krieg in Biafra gingen um die Welt. Es waren vor allem die Bilder von hungernden Kindern, die die Öffentlichkeit erschütterten. Und mit diesen Bildern wurde Biafra zum ersten Krieg, der breit und konstant auch in den Medien abgebildet wurde. Das wirkte sich auf die Arbeit der Hilfsorganisationen aus. Zunächst positiv. Sie wurden mit Spenden geradezu überschüttet. Doch darauf waren die Hilfswerke nicht vorbereitet, sagt der Historiker Dominik Matter, der diese Phase der Schweizer Geschichte untersucht hat.
Die Größe der Spendengelder hat ein Ausmaß erreicht, das die Strukturen der Hilfsorganisationen für diese Größe nicht mehr ausreichend waren.
Die Hilfswerke waren es gewohnt, mit einigen Freiwilligen punktuelle Operationen durchzuführen. Nun erlaubten die Mittel, zum Beispiel eine Luftbrücke zur Versorgung von Hunderttausenden aufzubauen. Das waren neue Dimensionen. Dominik Matter stellt fest:
Man war überfordert im Sinne, dass man die finanziellen Mittel, die von den Spendern zur Verfügung gestellt wurden, nicht effizient und nicht zielgerichtet einsetzen konnte.
Zum Beispiel blieben tonnenweise Nahrungsmittel und Medikamente während Monaten in Hangars, bis die Luftbrücke endlich eingerichtet war. Und auch später, als sie wieder unterbrochen war. Das Internationale Komitee vom Roten Kreuz hatte noch zusätzliche Probleme. Das IKRK arbeitete traditionell zwischen zwei kriegführenden Staaten. Und in der Regel ließen diese die Arbeit des IKRK ausdrücklich zu. Doch hier, im Bürgerkrieg, war das nicht der Fall. Und die Bürgerkriegsparteien blockierten auch Hilfsprogramme des IKRK. Das war für die Spender schwer verständlich und für die Mitarbeiter sehr belastend. Umso mehr, als es in diesem neuen Typ von Konflikt nicht mehr vor allem um Soldaten, sondern vielmehr um Zivilisten und insbesondere eben Kinder ging. Am Ende des Kriegs, Anfang 1970, war jedenfalls offensichtlich, dass die humanitäre Arbeit reformiert werden müsste. Dominik Matter sagt:
Alle dieser beteiligten Hilfswerke haben daraus die Lehre gezogen, dass es eine professionellere Struktur in der Ausrichtung und in der Umsetzung dieser Missionen braucht.
Es war klar, dass der Bund eine stärkere Rolle spielen musste, nämlich dafür sorgen, dass geschultes Personal für Hilfseinsätze permanent einsatzbereit ist. Darum entstand kurz nach dem Krieg in Biafra das Schweizer Katastrophenhilfekorps. Für die weitere Entwicklung der humanitären Schweiz war dies ein wichtiger Schritt.
Info 3 berichtet kompakt. Für News und Analysen gibt es auch die SRF-App. Im Studio Fabian Schlurp und Isabel Meissen.
Sendung von SRF 3. Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch.